herzlich willkommen zum Podcast Unter Freunden.
Gemeinsam unterwegs auf deiner Reise durchs Leben.
In vielfältigen Gesprächen mit inspirierenden Gästen gehen wir, Momo
und Tim,
der Frage nach:
Wie geht eigentlich Leben?
Home, I'm going home. I need a land to feel my soul. Take me home, take me home. Over the green, green hills and far away. Home, I'm going home. I need a land to feel my soul. Take me home, take me home. Over the green, green hills and far away.
Hallo, hallo da draußen. Und willkommen zu einer neuen Folge Unter Freunden. Und heute in einer Spezialfolge, quasi als Nachfolge auf das Jubiläum, wo wir es eigentlich machen wollten, finden wir uns heute in Stuttgart und ich besuche Patricia Birkenberg. Hallo Patricia.
Hallo Tim.
Total schön, dass es klappt. Total schön, dass du die Zeit findest. Ich weiß, du bist viel beschäftigt. Nicht nur hier auf deiner Arbeit, wo wir noch viel hören werden, sondern auch als Mutter und ich glaube, du machst noch viele andere Projekte. Deswegen freue ich mich sehr, dass es heute klappt.
Danke dir fürs Kommen. Sehr schön. Freue mich auch.
Und wir werden heute übers Labyrinth reden. Bisher fand ich das Labyrinth oder der Irrgarten herbe eigentlich der Weg vom Bahnhof. Stuttgart ist ja eine einzige Baustelle. Aber ihr seid ja kein Labyrinth in dem Sinne. Ihr wart dann leicht zu finden.
Das hoffe ich doch.
Liebe Patricia, ich würde dich erstmal einladen. Bitte stell dich doch mal vor. Wer bist du denn?
Ja, hallo zusammen auch von meiner Seite. Ich bin 36 Jahre alt, jung, komme ursprünglich vom schönen Bodensee, bin tatsächlich direkt am See geboren in Meersburg in der Sonnenhalde. Also es könnte nicht schöner sein. Und lebe nun seit gut 14 Jahren in Stuttgart. Habe in Stuttgart Musikpädagogik studiert an der Musikhochschule und beschäftige mich seit 12 Jahren mit Labyrinth. Habe zwei Kinder, genau. Sind mir sehr wichtig auch. Ein Mann, der liebevoll die Arbeit hintendran unterstützt und auch die Familie supportet. Und meine Kinder sind 4 und 1. Und so ist unser Leben ganz bunt und trubelig.
Ach, das Kleine ist noch so jung.
Ja.
Und wir sind ein Jahrgang, Patricia, oder?
Wir sind
36, 88er?
Ja, guter Jahrgang. Guter
Bester Jahrgang. Und wir sind ja alte Weggefährtinnen, ne? Also wir kennen uns noch von vor 15 Jahren ungefähr.
Ja.
Denn du bist auch ehemalige Freiwillige.
Richtig.
Und wir waren dann nach dem Freiwilligendienst gemeinsam viel aktiv, auch bei den Freunden.
Ja.
Das ist eine Freundeverbindung. Erzähl mal, du hast Freiwilligendienst in Brasilien gemacht, nicht wahr?
Genau, 2008, 2009 habe ich in Brasilien Weltwärtsdienst gemacht.
Ja.
Und danach war ich sehr aktiv in der ehemaligen Arbeit. Kann ich nur empfehlen. Genau. Ja. Nee, habe da tatsächlich viel Seminare geleitet, habe dann auch diese ehemalige, ich glaube, früher hieß es Esel, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, Esel als Seminarleitung da, weiß ich nicht. Und Seminare bekocht.
Ja.
Mamoreo, mehrmals, wunderschöner Ort.
Das ist dieses Seminarhaus in Italien. Ja.
Genau, richtig. Und kann ich, also habe da viel für mich gelernt, habe mich immer gefragt, warum mache ich diese ehemalige Arbeit? Und heute bin ich sehr froh, weil über das Kochen beispielsweise kann ich jetzt die Mengenverhältnisse bei uns im Kulturcafé ganz gut einschätzen. Aha. Oder habe einfach auch nochmal das Thema biologische Produkte dort mehr kennengelernt durch Kochschulungen.
Ach, wie gut.
Also das hat sich dann erst im Nachhinein erschlossen, warum ich manche Dinge getan habe. Oder auch jetzt eben diese ganzen Wups, die ganzen Warm-ups auf Seminaren, die sind großartig für Theaterarbeit.
Und ich vermute überhaupt, die Seminararbeit damals hat dir wahrscheinlich viel gebracht für jetzt heute, oder? Also mit Gruppenarbeiten, Pädagogik, Gruppen begleiten, anleiten.
Ja, die ganze inhaltliche Arbeit auch. Also auch gab mir immer eine Einheit zum Thema Kultur, kulturelle Brillen, Sensibilität, wie gehe ich mit anderen Kulturen um, wie kann ich, ich weiß nicht, Kultureisberg oder so hieß das
ja,
früher.
Ja.
Schon eine Weile her. Das
sind schon noch so alte Konzepte, die wirken genau. Halt so veraltet. Ne?
Ja, aber trotz dessen, es hat einfach schon damals meinen Blick geschult und sensibilisiert auch.
Mhm.
Und ja.
Und du hast Musikpädagogik studiert, nicht wahr?
Richtig. Also EMP heißt das, elementare Musikpädagogik.
Ja.
Und ein Studiengang aus Musik und Bewegung mit einem Hauptinstrument. Und wo man viel aber in der pädagogischen Praxis tätig ist.
Ja. Und in der Zeit hast du schon angefangen, Labyrinth aufzubauen. Oder vielleicht müssen wir erstmal nochmal, was ist denn eigentlich Labyrinth? Weil bestimmt hören die Leute zu und denken, hä, Labyrinth, hä, da verirre ich mich doch. Also ja. was ist denn überhaupt?
Also ist Labyrinth? Labyrinth ist kein Irrgarten. Das muss man ganz kurz mal festhalten. Das habe ich auch lernen dürfen. Labyrinth ist der Weg zur eigenen Mitte. Und das andere ist ein Irrgarten. Also am Hauptbahnhof verirrt man sich. Mhm. Und wir benutzen das Wort Labyrinth oft im Sprachgebrauch einfach nicht ganz richtig. Labyrinth ist ein Kulturzentrum in Stuttgart. Wir sind mittlerweile städtisch gefördert, sind eine klassische Kultureinrichtung in Stuttgart, aber ganz so klassisch auch nicht, weil wir gemeinnützig sind, weil wir, ich würde auch sagen, soziokulturell unterwegs sind. Status quo so jetzt haben wir drei Hauptbereiche. Wir haben eine Örtlichkeit in der Urbanstraße. Das ist ganz nah bei der Staatsgalerie, also wirklich Stuttgart City. Und mit dem neuen Bahnhof, wenn er dann mal kommt, sind wir tatsächlich wirklich 5 Minuten fußläufig davon entfernt, von dem einen Eingangstor. Das wird sehr nah hier sein. Und genau, wir haben eine Örtlichkeit mit 2 Räumen, einem Kulturraum und einem Kulturcafé und einem grünen Außenbereich, der bei uns Green Urban heißt und ein urbanes Nachbarschaftsprojekt ist, was entstanden ist aus einer Baustelle von Stuttgart 21, die lange hier in der Urbanstraße war und umgenutzt wurde und in eine Aufenthaltsfläche umgewandelt wurde. Genau, zu der jetzigen Struktur. Wir haben eben 3 Bereiche, einmal das Kulturcafé. Im Kulturcafé gibt es bei uns einen Mittagstisch aus biologischen Produkten. Es gibt auch einmal im Monat einen Retterlunch, wo ein Mittagstisch aus geretteten Lebensmitteln gemacht wird. Und im Kulturcafé kann man bei uns lernen. Also es ist ein Lernort für Geflüchtete, für Menschen, die aus schwierigen Lebensphasen heraus wieder versuchen, den Weg in die Arbeit zu finden. Und genau, das ist ein großer Fokus tatsächlich bei uns, dass wir da als Lernort agieren. Man kann bei uns auch im Service lernen, eben in der Küche kann man lernen. Man kann sowohl auch am Nachmittag, da haben wir offen, da gibt es immer ein kleines Kulturprogramm. Und auch da ist aber auch die Möglichkeit im Service auch kreativ die Sprache zu lernen und solche Themen. Genau, das ist der kulinarische Part. Wir sagen auch immer Kunst und Gaumenfreude im Quartier. Das ist so die Verknüpfung, ja, dass wir beides eben verkörpern wollen, weil Kunst und Kulinarik fließt da sehr miteinander einher oder geht sehr ineinander einher. Es ist so, dass wir eben den anderen Part haben, es ist ein Kulturprogramm. Das spielt im Kulturraum sich ab. Da gibt es ein breites Programm, wo es uns darum geht, zu sensibilisieren für verschiedene Kulturen, einen Begegnungsort zu schaffen für Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund, aber auch genauso für die Menschen aus dem Quartier. Also da haben wir eine große Spannbreite auch von Altersthemen. Das heißt, wir haben von ganz kleinen Kindern bis Seniorinnen, die zusammen mit Jugendlichen backen können. Also es ist wirklich ein breites Spektrum. Auch da sind viele Formate, beispielsweise unser Kulturabend einmal im Monat. Da reisen wir durch die verschiedenen Länder der Welt. Und da geht es um eigentlich eine Sensibilisierung für die verschiedensten Kulturen in dieser Welt und wo wir eben Kunst und Kulinarik miteinander auch verknüpfen. Da gibt es ein 3-Gänge-Menü. Also nächster Kulturabend ist Belarus. Da geht es um die Küche natürlich dort auch, aber es geht auch um die politischen Themen und es geht auch um die, also es wird auch ein Konzert geben und es werden Künstler aus Belarus mit auftreten, so ganz konkret.
Wow.
Das sind die zwei starken Säulen, die wir haben, seitdem wir das Kulturzentrum 2020 eröffnet haben. Und die dritte Säule ist unsere künstlerische Projektarbeit. Die hat eine lange Geschichte und da gibt es verschiedenste Musiktheaterprojekte und es gibt kunsttherapeutische Angebote. Die kunsttherapeutischen Angebote richten sich bei uns an Kinder und Jugendliche aus dem Quartier, die in besonderen Notlagen sind. Wir haben ganz um die Ecke, zwei Straßen weiter, die Erstaufnahmestelle in Stuttgart für Kinder und Jugendliche, die aus verschiedensten Gründen in Obhut genommen werden müssen, wegen häuslicher Gewalt oder anderen schwerwiegenden Themen und die dann dort manchmal 3 Tage, manchmal 3 Monate untergebracht sind, bis dann einfach auch die Situation sich geklärt hat. Und diese Kinder erhalten bei uns kunsttherapeutische Kriseninterventionen mehrmals wöchentlich oder auch musikpädagogische Angebote vor Ort.
Das hat dann wahrscheinlich einen Schwerpunkt auf traumapädagogische Arbeit?
Genau, also es geht um darum, eine Stabilisierung über künstlerisches Handeln zu schaffen. Mhm. Genau. Und um einfach diese Situation zu entschärfen, würde ich mal vielleicht ganz allgemein so sagen. Wir haben aber auch eine ukrainische Wohngruppe, wo Familien und meistens Mütter mit Kindern leben, die besondere gesundheitliche Beeinträchtigungen haben. Und diese Familien unterstützen wir auch mit kunsttherapeutischen Angeboten. Da sind es aber auch Gruppenangebote für die ganze Wohngruppe, also für die Kinder der Wohngruppe. Und dann arbeiten wir hier noch mit einer benachbarten Schule zusammen, wo Vorbereitungsklassen sind, wo Schüler mit Fluchthintergrund sind. Und da geht es um die Integration in den Regelschulbetrieb. Genau, das ist so der eine Part. Der andere Part ist bei uns die Theaterarbeit. Da haben wir mehrere Bereiche. Da haben wir einmal eben klassische Theaterproduktionen. Aber muss ich das vielleicht trotzdem auch, also die sind schon sehr speziell.
Weil, inwiefern sind die speziell?
Weil wir ein Konzept über die Jahre entwickelt haben, was jetzt nicht nur heißt, okay, wir proben 2-mal die Woche oder 1-mal 3 Stunden oder so, sondern eben wir fahren auch in Schwarzwald, proben im Schwarzwald, haben Intensivprobentage, brauchen einfach mehr Zeit, weil wir einfach auch an vielen Stellen Übersetzungsketten haben, als ganz klassisches Beispiel. Und da arbeiten wir mit Jugendlichen zwischen 14 und 27 Jahren, viele mit Fluchthintergrund, aber auch schutzbedürftige Jugendliche sind dabei und auch Stuttgarter Schülerinnen und Schüler. Genau. Und da arbeiten wir tatsächlich auch kunstspartenübergreifend. Das ist uns ganz wichtig, dass es nicht ein reines Theaterprojekt ist, sondern es gibt Tanzunterricht, Musikunterricht, Sprechkunst, Figurentheater, Schauspiel.
Wow.
Also ein breites Spektrum, um einfach auch über die Vielfalt die heterogene Gruppe gut erreichen zu können.
Ja.
Genau, und dann gibt es zusätzlich zu diesem Theaterprojekt gibt es noch den Bereich Figurenbau, Maskenbau, Kostümbild, Bühnenbild, das ist so ein separater Bereich. Und es gibt noch den Bereich, wo es darum geht, inhaltliche Themen ins Quartier zu bringen über bildende Kunst. Mhm. Also Kunst im Quartier heißt der Bereich bei uns und da können Jugendliche die Themen aus der Theaterarbeit in Skulpturen im Quartier sichtbar machen. Und wir machen da so eine Verknüpfung sozusagen zum Theater hin.
Was ist das hier für ein Viertel? Ich kenne mich gar nicht aus in Stuttgart. Wie würdest du es beschreiben hier? Wo sind wir hier?
Wir sind einerseits sehr zentral und dafür trotzdem ein sehr ruhiges Viertel in einer gewissen Weise. Mhm. Also man ist sehr schnell am Hauptbahnhof und man hat es aber eigentlich, hier ist es dafür sehr ruhig. So, wir sind hier im Gerichtsviertel, auch ein Quartier mit viel Geschichte. Es sind viele Stolpersteine. Es sind viele Steffeles. Also,
was ist das?
Steffele sind in Stuttgart die ganzen Treppen. Also Stuttgart ist ja eine Stadt, wo man nicht so leicht zu Fuß irgendwo hinkommt, weil man, also wenn man ich sag mal, jetzt mit dem Kinderwagen unterwegs ist, musst du ganz viele Umwege laufen, weil eben viel über diese ganzen Treppen erreichbar ist. Also unser Büro hier liegt genau an diesem Steffele. Das geht hoch bis zur Uhlandshöhe hoch. Und genau, das ist so ein typisches Ding in Stuttgart, die Steffele.
Oh Mann, ey.
Geschichte. Ja. Zu den künstlerischen Projekten vielleicht noch eine Sache. Wir sind auch da gerade noch dabei, an weiteren Projekten im Thema Nachhaltigkeit zu schauen, wo es uns darum geht. Das haben wir jetzt ein erstes Pilotprojekt gemacht. Da geht es uns um so eine Upcycling-Werkstatt. Mhm. Junge Menschen zu erreichen, beispielsweise eben auch viele Geflüchtete, die ganz neu ankommen, haben maximal 2 Stunden den Tag, über dem Tag Spracherwerb. Und sonst sitzen sie oft zu Hause rum und haben aber eigentlich ganz viel Kraft und Energie. Und auch kommen dann schnell in eine unsichere Situation. Und da wollen wir durch sehr praktisches Handeln ein Projekt jetzt auch nochmal weiter ausbauen. Da geht es uns darum, dass wir beispielsweise jetzt eben Stoffe, die wir gespendet bekommen, die Stoffreste upcyclen, zu guten Produkten weiterentwickeln, wie hochwertige Patchwork-Kissen und die dann wieder bei uns im Café auf Spendenbasis rausgeben und dann aus dem erworbenen Geld dürfen die jungen Menschen sagen, in welchem Krisenort sie das zur Verfügung stellen. Also dass sie eigentlich wieder das ans Gemeinwohl denken. Also nicht das Geld in die eigene Tasche stecken, sondern ich habe eine Fähigkeit, ich kann was machen, ich habe eine Kraft, ich bringe was auf den Markt und das, was ich einnehme, gebe ich dann wieder an einen guten Ort. Ja. Also an einen Ort, der auch gerne, also wir sind gerade so ein bisschen überlegen, ob es auch im Nachhaltigkeitsbereich, also ein Klimaprojekt oder so geht.
Ja, ja. Wahrscheinlich so eine Mischung auch
einfach, genau.
Ne, aus den verschiedenen.
Ja.
Und das heißt, die Leute, die sich hier engagieren, die hier aktiv werden, die sind auch aus dem Viertel. Also das sind Leute, die hier in der Umgebung wohnen. Das klingt für mich jetzt, als sei es auch ein Viertel, was divers ist, wo es verschiedenste Milieus gibt.
Ja, ich würde sagen, es ist nicht das diverseste Viertel in Stuttgart und auch nicht das, also Stuttgart ist ja eine Stadt mit ganz, ganz vielen verschiedenen Menschen aus verschiedensten Kulturen. Mhm. Also wir haben einen ganz großen, entweder die zweite oder drittgrößte, also kulturelle Vielfalt in der Stadt gibt es eigentlich in Stuttgart. So. Also wirklich, wir haben dann einen ganz großen Anteil und man sagt beispielsweise in Bad Cannstatt im Hallschlag gibt es viele Menschen, die türkischsprachig sind oder da gibt es dann eher schon so, ich sag mal, Viertel, wo man sagt, okay, da hat man eher eigentlich viele Menschen mit türkischsprachigem Hintergrund oder so Geschichten. Das ist jetzt hier nicht so der Fall. Hier würde ich sagen, gibt es auch viele Bildungsfamilien und eine gewisse Bildungsschicht ist hier auch vor Ort.
Ja.
Und trotz dessen sind eben so Notunterkünfte, Erstaufnahmestellen. Wir haben hier auch ein Haus für Sinti und Roma-Menschen direkt um die Ecke. Also das ist schon, aber es ist nicht so sichtbar. Man kriegt es nicht so ganz stark mit, wenn man es nicht weiß.
Ja. Und was ist der Unterschied zwischen einem soziokulturellen Zentrum und einem Kulturzentrum? Was macht das Sozio?
Ich würde sagen, es macht nochmal das Ganze ein bisschen niederschwelliger. Es macht es nochmal mehr an der Basis dran.
Okay, es geht nicht nur um Hochkultur und die zu präsentieren für ein selektiertes Publikum.
Richtig.
Sondern alle sollen mitmachen können.
Genau, richtig.
Ja.
Und bei Soziokultur hast du immer auch den gastronomischen Bereich.
Mhm.
Also ist oft auch mit dabei,
ja.
Bei soziokulturellen Zentren.
Okay.
Genau. Ja.
Wie bist du denn wie bist du zu dieser Arbeit gekommen, zu diesen Themen? Was ist denn dein Bezug?
Ja, ich habe hier im Quartier gewohnt, tatsächlich. 14 Jahre. Ich bin erst seit Januar ganz frisch hier rausgezogen und dachte, ich kann hier nie wegziehen, weil es mir so gut gefällt. wie kann ich es sagen? Die Arbeit ist entstanden über Fragen. Also wir haben in meinem Studium hatte ich die Möglichkeit, verschiedene Projekte zu realisieren. Wir hatten kleine pädagogische, also künstlerische und pädagogische Projekte und große künstlerisch-pädagogische Projekte. Und im Rahmen dieses Studiums habe ich so gemerkt, ich kam aus meinem Freiwilligendienst zurück, aus Brasilien, habe dort ein Jahr in der Favela gelebt und kam erstmal wieder am Bodensee an. Ich würde sagen, den größten Kulturschock hatte ich, als ich zurückkam.
Ja.
Ich bin doch einfach in sehr paradiesischen Zuständen aufgewachsen, wenn auch nicht immer alles optimal war, aber trotz dessen alleine schon die Struktur, die Sicherheit, der Ort, das ist schon sehr paradiesisch am Bodensee. Und daraufhin habe ich gemerkt, dass ich einfach mich sehr schwer getan habe, hier wieder gut Fuß zu fassen. Mir waren die Sonntagsbrötchen zu viel. Ich dachte, wieso braucht man Brötchen? Es reicht das Brot, das ist alles Luxus.
Mhm.
Weihnachten ging gar nicht. Also Weihnachten.
So der Konsumrausch.
Und das Boah, war schrecklich.
Ja.
Schrecklich, wirklich. Und ist auch, ich werde in der Familie immer noch ein bisschen gemobbt, weil ich irgendwann mal zu Weihnachten habe ich eine Karte verteilt, wo drauf stand, dieses Jahr gibt's nichts. Und ab und zu kriege ich solche Karten auch geschenkt.
Wolltest du ein bisschen missionieren, ja?
Genau. Auf jeden Fall nach dem Freiwilligendienst wollte ich sehr. Nee, mir war es einfach tatsächlich zu viel. Ja. Und ich habe einfach ein sehr schlichtes und einfaches Jahr in Brasilien erlebt und habe so gemerkt, es braucht nicht viel, um glücklich zu sein. Und dieses Übermäßige ging für mich nicht.
Oh Gott, Patricia, ich kann es so nachempfinden. Mir ging es so ähnlich. Ich finde auch den Schock, hierher zu kommen, viel größer als andersrum.
Ja.
Und ich bin auch in einen ziemlichen Missionierungseifer ein paar Jahre lang gegangen.
Ja. Genau. Das macht es nicht so, ist nicht so gesund auch wiederum, aber irgendwie muss ich mal ja auch mit diesem Zustand wieder zurechtkommen. Und
das ist halt so die Gegenbewegung, ne?
Genau.
Ja.
Und das Extreme ist ja immer dann irgendwann auch schwierig. Aber mittlerweile kann ich auch wieder mich über Brötchen freuen. Trotz dessen Weihnachten muss trotzdem nicht zu überladen sein. genau, und ich habe eben in dieser Zeit, wo ich angefangen habe zu studieren, habe ich so für mich gemerkt, dass ich immer noch sehr viele Fragen habe. Ich studiere mein Instrument, Hauptinstrument hatte ich die Geige und übe mehrere Stunden im Keller und denke so, okay, draußen in der Welt passiert was anderes.
Mhm.
Und man kann an eine Musikhochschule nur kommen, wenn man das Privileg hatte, Instrumentalunterricht zu bekommen. Da muss einfach schon eine gewisse Grundvoraussetzung da sein, um überhaupt an eine Musikhochschule kommen zu können. Und dieser elitäre Ort war für mich eigentlich die Frage, wie lässt sich so ein Ort öffnen für andere Menschen? Und dann hatte ich in meinem Studium schon mit Kleinkindern gearbeitet, mit Erwachsenen, mit Vorschulkindern, Grundschulkindern und in meinem kleinen pädagogischen Projekt mit Seniorinnen und mit sterbenden Menschen.
Mhm.
Das heißt, ich hatte ein recht breites Spektrum schon erlebt und da viele tolle Erfahrungen machen können. Und dann war für mich eigentlich klar, ich möchte sehr gerne mit Jugendlichen arbeiten. Es war immer schon meine Zielgruppe, die ich total gemocht habe, so auch schon in Brasilien habe ich sehr gerne mit Jugendlichen gearbeitet, weil ich so gemerkt habe, es war für mich, also die Jugendzeit war die Zeit, die mich über Projekt, über den Zusammenhalt von Freunden total gestärkt hat.
Ja.
Ich bin gut durch die Jugendzeit gekommen, aber eben auch aufgrund von Sport, aber auch von Theater, von Orchestergeschichten, solche Geschichten, wo ich so gemerkt habe, das hat mir Musicals, das hat mir total viel Kraft gegeben.
Mhm.
Und da waren die Freunde wichtiger als die Familie in der Zeit und das hatte ich so.
Ja, ich kann total andocken.
Ja.
Für mich war es auch das Künstlerische, also Musik und Theater, auch vor allem das Gruppenerlebnis und darüber die Themen auch bearbeiten, die es gibt. Ne?
Ja, und wo man das irgendwie das Gefühl hat, man kann das sagen, was einen beschäftigt und genau, deswegen hat mich dieses Alter sehr interessiert und wir hatten es im Studium nicht abgedeckt. Also es gab so diesen Bereich nicht. Und dann dachte ich am Anfang, okay, ich möchte mit einer Brennpunktschule zusammenarbeiten, wo Schüler dann zur Musikhochschule kommen. Und auf dem Weg dahin habe ich festgestellt, dass ich hier im Quartier lebe und seit 3 Jahren in die Notunterkunft, in den Garten von der Notunterkunft schaue und das nicht wusste.
Ach.
Ja, und da war ich richtig erschrocken tatsächlich, weil ich so dachte, okay, ja, ich bin weltoffener Mensch, nichts da. Ich kriege nicht mit, was von meiner eigenen Haustür passiert.
Mhm.
und sehe nicht, dass da schon seit einigen Jahren tatsächlich auch geflüchtete junge Menschen jeden Tag ankommen, ohne ihre Eltern, also unbegleitete Geflüchtete. Mhm. Und diese Notunterkunft ist von der Musikhochschule 5 Minuten entfernt. Wow. Und da dachte ich so, okay, diese zwei Lebenswelten sind so nah beieinander und man weiß nichts voneinander und kriegt es auch nicht zusammen. Mhm. Und dann habe ich dort nachgefragt und habe gedacht, okay, vielleicht ist es auch ein Weg, dass die geflüchteten Jugendlichen in die Musikhochschule kommen könnten. Und dann haben sie mir aber gesagt, okay, nee, Patricia, das kannst du gleich mal vergessen. Also es ist ein schöner Gedanke, aber ein Projekt über 6 Monate oder ein halbes Jahr oder ein Jahr zu machen, utopisch. Viel zu viele Themen, viel zu viele...
Hat die Musikhochschule gesagt?
Nee, die Notunterkunft.
Die, ja. Die Leute, die da arbeiten.
Die Sozialarbeiter haben sofort gesagt, ja, ich war 23 und eine naive Studentin. Also ich war halt noch in diesem, ja, das geht, man kann was machen und man kann die Dinge verändern. Und da haben sie gesagt, nee, ist utopisch. Sie haben gerade ein Hip-Hop-Projekt gemacht, das sollte irgendwie 6 Wochen gehen und nach 2 Wochen ist gescheitert.
Ah ja, okay. So. Leute kamen nicht wieder.
Genau. Raus. Die waren einmal da, waren motiviert und danach waren viele andere Themen im Vordergrund und dann kam es nicht mehr.
Ja.
Und dann haben sie noch gesagt, okay, ich kann es mal versuchen, vielleicht geht es mehr mit den Jugendlichen aus den verschiedensten Wohngruppen. Also in Stuttgart kommen die nach der Notaufnahme in Wohngruppen. Mhm. Und dann habe ich... so eine Auftaktveranstaltung gemacht und habe mir mit den verschiedenen Wohngruppen und Sozialarbeitern Kontakt aufgenommen und dann hieß es, ja, also hier hätte jemand Interesse, ja, tanzen tut er eigentlich ganz gerne, Musik mag er auch. Und dann habe ich gesagt, ja, wir machen ja nicht nur Musik, sondern eben, was ich auch immer super spannend fand in der Musikhochschule, wir haben ganz viele verschiedene Kunstsparten.
Mhm.
Man kann dort ja alle Instrumente studieren, aber man kann genauso Figurentheater studieren. Man kann dort Sprechkunst studieren. Man kann auch Schauspiel studieren. Und diese ganzen Studiengänge sind aber dort oft so, dass jeder Bereich für sich denkt.
Mhm.
Also jeder schaut, dass sein Fach läuft.
Mhm.
Und es war damals, jetzt heutzutage hat sich das schon sehr verändert. Aber damals war es so, dass eigentlich... wenig irgendwie mal 2 Fächer maximal zusammen, also 2 Studiengänge maximal was zusammen gemacht haben. Und das war mir aber nie ausreichend, weil ich immer die ganzen anderen Studiengänge super spannend fand. Und habe immer schon mit den Schauspielern, bin zu den ganzen Vortragsabenden gegangen und dachte so, oh, cool, was die machen. Und dann die Sprecher, oh, super. Und so. Und habe dann gedacht, okay, die Musikpädagogik hat eigentlich ganz viele Schnittstellen mit diesen anderen Kunstsparten. Und dann, habe ich Studierende aus den verschiedenen Bereichen gefragt und habe gesagt, habt ihr Lust, mit mir zusammen ein Projekt zu machen und ein Musiktheaterstück zu entwickeln mit Jugendlichen mit Fluchthintergrund? Und die so, ja, machen wir. Und so sind wir gestartet.
Ach.
Und es war eben auf 6 Monate angelegt. Dann habe ich schnell gemerkt, okay, das reicht nicht. Wir brauchen ein bisschen mehr Zeit, einfach auch einen Prozess machen zu können, und ich wollte nicht irgendwie ein Shakespeare spielen, sondern ich wollte einfach auch schauen, was bringen die jungen Menschen mit, was passiert durch diese Begegnung von den verschiedenen Kunstsparten, was passiert durch die Begegnung mit den jungen Menschen, wie können wir da was gemeinsam entwickeln. Und genau, so ist es damals entstanden. Erste Treffen sehr erfolgreich, über 20 Jugendliche, alle waren happy, wir haben lustige Spiele gespielt, haben festgestellt, dass wir 5-mal übersetzen mussten. Keiner hat was verstanden eigentlich, aber wir hatten viel Spaß und viel Freude. So.
Und eine Begegnung wahrscheinlich auch.
Genau, ja. Und es war einfach auch, wir haben zusammen Musik gemacht, wir haben zusammen Percussion gehabt, gespielt und war super. Nächste Stunde. Unterricht war freitags. Die Sozialarbeiter hatten mir gesagt, okay, ich muss die Jugendlichen immer vorher anrufen. Und dann am besten soll ich so eine Stunde vorher auch schon auf die warten oder so. Und das Thema war, sie mussten ja zur Musikhochschule kommen. Das heißt, die kamen aus verschiedensten Stadtteilen, aus Stuttgart und aus der Notunterkunft, konnten manchmal den öffentlichen Verkehr gar nicht, also kannten ihn einfach auch nicht. Und manche waren aber auch so ein Zeitmanagement noch gar nicht gewohnt. Also kam aus Kulturen, wo die Zeit anders läuft. Und glücklicherweise war ich an der Stelle in Brasilien, habe da auch eine andere Uhrzeit kennengelernt und habe festgestellt, dass ich am Anfang sehr früh immer bei Treffen war und irgendwann bin ich dann auch 3 Stunden später zu Treffen gegangen, weil ich so gemerkt habe, das macht da mehr Sinn, sonst ärgere ich mich selber nur. Und habe da auch das Warten gelernt. Also das war tatsächlich eine gute, gute Vorbereitung. Mhm. Aber was ein Thema war, ich habe dann angefangen zu warten auf die Jugendlichen. Mhm. Und dann saß ich da am Eingang der Musikhochschule, 2. Treffen. Es kam ein Jugendlicher von den 20. Kaum einer, oh Gott. Und ich so, okay, die Frau hatte recht von der von der Notunterkunft. Ja. Das funktioniert nicht. Mhm. Dachte ich, okay, was mache ich jetzt mit dem einen? Ich hatte den Unterricht vorbereitet, hatte überlegt, wie wir weitermachen. Und dann haben wir angefangen, okay, er konnte fast kein Deutsch und er kam aus Pakistan. Ich konnte seine Sprache genauso nicht. Mhm. Und dann, ja. Aber wir haben angefangen zu malen. Er hat mir ganz viel aufgezeichnet und gemalt, was er mir alles sagen wollte. Er hat gesagt, also im Nachhinein hat er mir erzählt, dass es sein Tag war, wo er am meisten Deutsch in seinem Leben gesprochen hatte. So. Wow. Er war total happy, war glücklich und kam immer wieder. Und das war nachher einer der zuverlässigsten Teilnehmenden.
Ach ja.
Durch diese intensive Begegnung tatsächlich. Und er hat das Projekt ganz arg getragen, dass es überhaupt zu einer Aufführung kam. Mhm. Er hat nachher die anderen Teilnehmenden supportet, dass sie den Weg zur Musikhochschule finden und wurde eigentlich ein ganz großer Helfer in der Gruppe.
Hey.
Ja, das war der liebe Ali und das war tatsächlich super, super wertvoll. Und wo ich festgestellt habe auch, dass dieses Treffen mit einer Person genauso wichtig ist, wie wenn ich 20 Menschen in der Gruppe dabei habe. Was ich aber auch schnell festgestellt habe, ist, dass ich ein Ziel habe, was heißt ein Musiktheaterstück entwickeln, was überhaupt nicht verständlich ist. Mhm. Also die jungen Menschen haben gedacht, okay, ja, Patricia, wir kommen hier, weil wir irgendwie Bock haben auf Musik, aber wir verstehen eigentlich nicht, um was es geht.
Ja.
Und
das ist auch gleich ein schönes Erlebnis von, du hast da ein Ziel, aber das ist vielleicht gar nicht das Ziel von denen. Ne?
Richtig, richtig. Das, wo man dann eigentlich schon denkt, okay, ich stülpe euch jetzt schon keinen Schiller und Faust über, aber eigentlich habe ich trotzdem noch was vor. Und und dann kamen auch noch so Sachen auf, dass halt einer meinte, ja, ich darf gar nicht meinen Eltern sagen, dass ich hier jetzt Theater spiele. Das ist bei uns kulturell gar nicht erlaubt.
Ja.
So Geschichten, wo ich dann festgestellt habe, okay, es sind so, so viele Themen, die dazu führen, warum so ein Projekt nicht funktioniert. Und nach mehreren Wochen habe ich dann angefangen, okay, was muss ich praktisch ändern? Mhm. Also sehr konkret in der Praxis, dass ich gemerkt habe, okay, gut, wir müssen ins Theater gehen. Wir müssen uns erstmal anschauen, was gibt es für verschiedene Theaterformen, was gibt es für verschiedene Konzerte.
Mhm.
Und da habe ich dann überlegt, okay, was schaue ich denn an? Weil wenn ich dann in die Oper gehe und das erste Theatererlebnis ist die Oper, kann das ja super cool sein, aber es kann auch genauso sein, dass man sagt, okay, ich gehe nie wieder dahin.
Ja.
So, genau. Also so hat es immer so einen Drive genommen, das Ganze, wo ich dann mittlerweile echt ein richtig schönes, also Stuttgart ist ja eine Kulturhauptstadt, so gefühlt. Also da passiert richtig, richtig viel und man kann hier tolle Sachen sehen. Und wir gehen regelmäßig ins Theater, also machen viel Kulturvermittlung.
Ja.
Und ist aber aus einem Bedürfnis heraus entstanden.
Ja.
Und ich glaube, das ist so auch, weshalb ich es jetzt auch so ein bisschen ausführlich erzähle, das ist so ein bisschen das, was eigentlich mich über die Jahre geprägt hat, ist, dass ich eigentlich gemerkt habe, ich habe viel mehr bedürfnisorientiert das Ganze weiterentwickelt, um einfach zu schauen, okay, hier ist der nächste Schritt, was braucht es? Und was können wir anbieten? Welche Möglichkeiten gibt es? Anstatt zu sagen, okay, also es ist wichtig, Ziele zu haben. Ja, auch dieses Theaterziel war total wichtig und ist immer noch mein Steckenpferd. Und auch wo ich sage, da, das ist auch wichtig für junge Menschen, dass sie merken, wir arbeiten auf was hin, wir schaffen was wieder.
Ja.
Wir haben eine Kraft, wir können was zusammen erreichen. Und trotz dessen gibt es immer diesen Prozess. Und der Prozess ist genauso wertvoll.
Mhm.
Und diese Balance zwischen diesen beiden, ich muss einen Prozess auch durchleben können, ich muss auch mal aushalten können, dass was noch nicht fertig ist, noch nicht abgeschlossen ist und noch dreimal in der Suppe gerührt wird. So, also das sind schon auch so Dinge, wo ich sehr, sehr viel für mich lernen durfte und konnte.
Das ist eigentlich auch ein schönes Bild für Integration, ne? Dass das nicht funktioniert, wenn die eine Seite und in dem Fall ja auch du sozusagen als Repräsentantin der deutschen Kultur, einer machtvollen Kultur, sagt, wie es geht und wie es sein soll, sondern es geht ja nur, wenn es beidseitig ist. Ne?
Richtig, richtig. Und das war auch also sehr schön, weil dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, wie baue ich jetzt das Stück auf? Und dann kam mir der Gedanke, dass ich eigentlich wie ein Szenenmodell, also wir haben bei uns im Theaterjahr, das ist, also wir haben da eigentlich wie drei Stufen, aber das erste Jahr, wo es ums Ankommen geht, da bekommt jeder junge Mensch eine eigene Szene. Und die darf er gestalten. Und da gibt es ein Szenengespräch, da können sie ihre Themen reinbringen. Wir haben im ersten Jahr einen super spannenden Prozess gehabt mit einem jungen Menschen aus der Wüste, aus dem Sudan. Mhm. Und der hat nachher einen Stocktanz, einen Wüstentanz sozusagen aufgeführt. Und nachher wurde sein Stock, wurde nachher ein Putzbesen, mhm. wo es dann darum ging, okay, und hier hat er jetzt die Kehrwoche, hier hat er einen Putzplan. Das sind alles für ihn ganz neue Themen und Facetten gewesen. Mhm. Und diese Kombination von diesen beiden Ebenen war super spannend und ist eben auch immer dieser Prozess gewesen. Also unsere Künstler beispielsweise, die zwei Percussion Spieler haben dann angefangen zu googeln, wie geht dieser Wüsten-Sound und der Tanz, also die Tanzmusik von diesem Stocktanz. Und dann haben sie nachher diese Klänge gefunden im Internet zusammen. Und also super spannende Recherche, wo man auch gemerkt hat, eben dieses Interesse auch für die andere Kultur, für das Leben, was er mitbringt und seine Geschichte. Und da ist auf beiden Seiten eben, es ist ein Wechselprozess. Ja. Und das ist für mich gelebte Integration. Mhm. Und trotz dessen gibt es hier Werte. Es gibt hier Dinge, die einfach hier so laufen müssen, wie sie laufen. Das ist ein System, was gerade so funktioniert. Und da muss man auch an manchen Stellen sich einfach an Dinge gut auch halten können.
Ja.
Ja, Pünktlichkeit ist was man hier lernen muss in Deutschland. Sonst wird man lost gehen.
Ja.
Und das musste, wir hatten einen Bundesfreiwilligen aus dem Senegal, der hatte schwer zu kämpfen mit dem Thema Pünktlichkeit. Ja. Und hat aber mit großer Freude, sagt man auch, gelernt und ja, wir hatten da viel Freude miteinander.
Ja.
So. Ja.
Ich sehe schon, was hilft dabei, ist Humor. Ne?
Auf jeden Fall. Und auch, also tatsächlich, da auch, dass ich erlebt habe, dass Uhrzeitpünktlichkeit ist was Schönes, aber es ist auch was Unschönes. Also, ja. Dass ich eben dieses neue Zeiterlebnis in Brasilien hatte, wo ich so gemerkt habe, okay, ich nehme die Begegnung auf der Straße viel mehr wahr, weil ich anders mit der Uhr denke.
Ja.
Ja, und nicht sage, ich muss hier gleich zum nächsten Termin und von einem Punkt zum nächsten hetze, sondern merke, okay, ich habe die Zeit, um zu sehen, oh, da habe ich jemanden getroffen und ich nehme es wahr.
Ja.
So, genau.
Ja, es hat immer so das Für und Wider, ne?
Ja.
Das Spannende ist ja oft, das ist so ein, du hast ja gesagt, ein wechselseitiger Prozess, also beide Seiten verändern sich. Wie hast du dich denn verändert in den letzten Jahren, in diesen vielen Kulturbegegnungen? Kannst du das benennen? Ist das für dich so?
Ich hatte manchmal hatte ich so das Gefühl, dass ich auf einer Weltreise bin. Und das aber durfte ich klimaneutral machen. Ja, ich glaube, ich hab viel lernen können. So auch meine eigenen Standpunkte und Gesichtspunkte immer wieder neu zu revidieren, zu hinterfragen, zu sehen, dass ich dadurch, dass ich eben Begegnung hatte mit ganz verschiedensten jungen Menschen, beispielsweise aus Afghanistan, da hat sich jedes Mal mein Blick auf das Land dort immer weiterentwickelt und weiter vervielfältigt und jedes Mal bunter gemacht. So.
Mhm.
Ich würde sagen, ich habe mich in den Jahren viel in Geduld üben dürfen. Mhm. Geduld versus Mut, weiterzumachen, auch wenn eine Förderung nicht da ist oder wenn noch Fördergelder offen sind. Und der Bedarf aber da ist. Also wie gehe ich voran? Wie bin ich auch an manchen Stellen? Also das Quartiersprojekt war so eine Sache, penetrant zu sein in einer gewissen Weise. Ja. Also da war ich erschrocken, wie so ein Quartiersprojekt, wie aufwendig das ist. 1,5 Jahre, nur als Zeithorizont. Für eigentlich so einen kleinen Bereich. und wie, also wirklich wie intensiv man dafür sowas kämpfen muss, um es umsetzen zu können.
Also mit den Behörden, Ämtern
und so. Behörden, Ämter, also wo einfach drei verschiedene Ämter nicht miteinander kommunizieren oder gegeneinander kommunizieren. Dann auch die ganze Anwohner-Nachbarschaft, also so Dialogformate. Ja, wo man merkt, dass, wo ich so denke, okay, wenn es hier in dem kleinen Projekt so ein Aufwand ist, wie will man es schaffen, größere Dinge in Bewegung zu bringen? So. Und also ich glaube, ich durfte viel in solchen Sachen lernen. Ich habe aber auch eine komplette Bauleitung gehabt und dachte manchmal, ich habe Musikpädagogik studiert. Hier muss ich mich jetzt mit Estrichwerten und Steifigkeit von Estrich-Geschichten und ja, wirklich, da konnte ich einiges, Brandschutzthemen, konnte ich sehr viel lernen. Ja.
Vielleicht gehen wir nochmal so chronologisch. Du hattest dieses erste Musikprojekt, von dem du jetzt, also in der Musikhochschule das Projekt. Genau. Und dann gab es wahrscheinlich irgendwann eine Idee, ey, das will ich weitermachen und ein Zentrum aufbauen.
Nee. Ich wollte eigentlich erstmal studieren. Das war ja nur ein Studienprojekt.
Ja.
Und mit dem ersten Projekt, ein Jahr vor meinem Abschluss, habe ich so kurz vor der Aufführung, habe ich gemerkt, wow, dass wir es morgen zur Aufführung bringen, also tatsächlich die Nacht davor, habe ich so gemerkt, boah, das ist jetzt echt spannend, dass wir da hinkommen, dass es klappt. Es waren 7 junge Menschen, die schlussendlich auf der Bühne waren. Der letzte Teilnehmer kam eine halbe Stunde vor Auftritt. Aber es ist, also wir haben in der Musikhochschule gespielt und die Menschen, und sie haben in ihren Szenen den Menschen so viel von sich erzählen können und sind so, also die, der einzelne junge Mensch war so sichtbar. Und es war sehr, sehr rührend und faszinierend, was da entstanden ist. Und ich bin tatsächlich abends ins Bett gegangen und habe gedacht, ich kann heute sterben. Und das war faszinierend für mich, weil ich habe Angst vorm Tod. Ich habe große Angst vorm Tod. Und das war das erste Mal, wo ich so dachte, okay, ich habe das erstmal erreicht, was ich erreichen wollte.
Wow.
Und das war das erste Jahr.
Wow.
Und da wusste ich noch nicht, dass das da noch 12 weitere spannende Jahre folgen und heute immer noch. Also so.
Wow, ja.
Und mit dem Abend gleichzeitig kam für mich so die Frage auf nach, was ist ein Projekt? Ein Projekt hat einen Anfang und ein Ende. Ein Baum bringt irgendwann seine Früchte, die dann geerntet werden. Aber eben für mich, was im Projekt fehlt, ist das Nachhaltigere. Wie geht's weiter? Nach dem Projekt, also die waren alle auf dem Höhenflug danach und dann, okay, jetzt treffen wir uns nicht mehr. Das heißt, dass dieses ganz große, starke Loch, ja, wie kann ich da wieder weitermachen? Wie komme ich da wieder raus? Wie geht's in den nächsten Schritt? Und für uns im Team kam die Frage auf und auch bei den Jugendlichen, wie geht's weiter? Und parallel dazu hat sich eine andere Ebene aufgetan, dass einerseits zwei Fördergeber ganz fasziniert waren von der Sache und gesagt haben, okay, sie wollen darüber ein Buch mit uns schreiben, sie wollen das auf einer Förderebene ganz arg unterstützen, weil sie es so faszinierend fand. Und das war 2013. Und die Musikhochschule hat mir angeboten gehabt, mich zu bewerben für den Landeslehrpreis.
Aha.
Das ist ein studentischer Sonderpreis. Dann kann jeder Studierende aus Baden-Württemberg bekommen, von Hochschulen und dualen Hochschulen und Fachhochschulen. Und da war es dann so, dass ich mit dem Projekt ausgezeichnet wurde.
Ach.
Und diese Auszeichnung hatte zur Folge, dass die Musikhochschule Projektträger wurde, weil 5.000 Euro Preisgeld ging an das Folgeprojekt. Und damit war dann ein Folgeprojekt verknüpft und damit eigentlich so das Fundament gelegt, dass es in nächstes Jahr geht. Ich hatte aber eigentlich viele Abschlussprüfungen und wollte eigentlich mein Studium fertig machen. Dann haben sie mir aber ein komplettes Jahr draufgegeben, sodass ich das einfach nebenbei machen konnte und die Arbeit weiter fortführen konnte. Weshalb wir auch weiterhin in der Musikhochschule geprobt haben. Musikhochschule war weiter unser Probenort. Und dann haben wir im zweiten Jahr dann eben auch gesagt, okay, wir müssen Intensivproben-Tage machen und sind dann auf dem Bauernhof nach Ravensburg von einem aus dem Team gegangen und haben dann dort geprobt. Und somit sind unsere Intensivproben-Ausfahrten dann im zweiten Jahr entstanden. Wir haben dann auch Team-Teaching mit eingeführt. Also es hat sich jedes Jahr diese Theaterarbeit weiterentwickelt, wo ich sage, dass bis heute die Theaterarbeit, also wann spricht man von Qualität? Und mittlerweile würde ich sagen, an vielen Stellen haben wir eine ganz, ganz tolle Qualität.
Mhm, ja.
Weil wir es eben jetzt nicht nur einmal gemacht haben, sondern eben seit 12 Jahren machen. Ja. Und da haben sich Dinge etabliert, die ein gesunder Rahmen sind und wo jetzt die Teilnahme nicht mehr das große Thema ist, sondern wir haben ganz, ganz viele, die Zugpferde geworden sind und die andere Jugendliche wieder begeistern und mitbringen und wo eine Motivation rüberkommt, auch wenn ganz, ganz viele schwierige Themen hinten dran stehen.
Ja.
Also wo jeder junge Mensch gerade bei uns in der Gruppe großes Päckchen trägt, aber sie haben so eine Kraft gegenseitig, sich zu unterstützen und nehmen diesen Raum ganz arg wahr und gehen da mit einer großen Motivation rein.
Mhm.
Genau.
Wo war der Punkt, wo es für dich deutlich wurde, dass das mehr werden kann als Projekte?
Genau, das zweite Jahr ging dann auch wieder auf die Bühne und da im zweiten Jahr wurden wir eingeladen zum Europäischen Tanz- und Theaterfestival.
Mhm.
Also da hat sich auf einmal so eine Ebene aufgetan. Das war einerseits mit dem Preis verknüpft, also fand ich faszinierend, was ein Preis, also wenn du einen Preis bekommst, sagt es nach außen hin zumindest eine gewisse Qualität aus.
Mhm.
Und dieser Preis war eigentlich wie so ein Siegel, dass man, okay, wir dürfen auch zum Tanz- und Theaterfestival, ein europäisches Tanz- und Theaterfestival im zweiten Jahr, also super früh. Und fand ich aber auch ein bisschen erschreckend, also ganz ehrlich gesagt, weil es gibt viele gute Projekte und nur weil man jetzt diesen Preis hat, wird man irgendwo bevorzugt auch. Kriegt leichter Stiftungsgelder. Solche Geschichten. Also wir haben dann noch einen zweiten deutschlandweiten Förderpreis bekommen für Musikpädagogik. Also das hat dann alles so Fahrt aufgenommen. Und da ist ganz viel Öffentlichkeitsarbeit auf einmal hinten dran auch losgegangen und so. Also wo ich so gemerkt habe, okay, es überrennt mich schon so ein bisschen. Und dann war es so, dass 2015 dann die Flüchtlingskrise kam in Deutschland. Und in dem Jahr, das war spannend, da hatten wir sehr, sehr viele junge Menschen und haben dann auch festgestellt, okay, wir müssen dringend überlegen, also es kam schon nach dem zweiten Jahr, was ist eigentlich jetzt der nächste Schritt? Weil wir hatten dann die ersten Teilnehmenden, die dann das dritte Jahr durchlaufen haben. Also wo eben es nicht mehr nur ein Projekt war, sondern um das Thema Nachhaltigkeit ging. Und was braucht es denn eigentlich jetzt, um hier gut ankommen zu können? Und wie findet eigentlich gelebte Integration weiter statt? Und daraufhin hat sich bei uns das Festivalprojekt gegründet, 2015. Das Festival ist in einer gewissen Weise, ich würde sagen, signifikant für Labyrinth, weil das sind so manchmal so ein bisschen so Hirngespinste, die dann irgendwie bei uns rauskommen im künstlerischen Team. Und wir haben gesagt, okay, ja, zweiter Schritt, was ist es? Man muss dringend mit Jugendlichen aus Stuttgart stärker in Kontakt kommen. Sie können jetzt die Sprache, sie sind sicherer, selbstsicherer geworden. Sie müssen merken, als große Gruppe was zusammen schaffen. Das ist unser Ziel. Lass uns doch ein Fest feiern, das Leben feiern. Schön, dass wir beieinander sind. So. Und dann haben wir überlegt, welcher Ort könnte es sein. Dann laufen wir so über die Straße und sagen, warum nicht hier auf der Straße? So, und dann haben wir uns für eine Straße, tatsächlich eine Parallelstraße von der Musikhochschule, auch hier im Quartier, entschieden. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, dann machen wir ein internationales Straßenkunstfestival daraus. Wir laden auch internationale Künstler ein. Wir schauen, dass die Nachbarschaft, weil gelebte Integration funktioniert ja auch nur, wenn einfach alle Menschen mit beteiligt sind. Das heißt, wir machen noch einen Nachbarschaftsprozess damit und so.
Ja, das so ein bisschen so grandiose Sache.
Genau, da haben wir so manchmal ein bisschen, glaube ich, so Fieberzustände gehabt oder so. Und hatten dann im dritten Jahr zwei Gruppen, einmal die Theatergruppe und eine Festivalgruppe. Musikhochschule war immer noch Projektträger. Ich habe mein Studium versucht fertig zu machen. Und das Team war aber immer noch dabei auch. Und Wir haben dann angefangen, eben diesen Nachbarschaftsprozess zu machen und überlegt überhaupt, wie geht eine Straßensperrung. Also wo ich dann auf einmal das ganze Festivalmanagement kennengelernt habe und dann gemerkt habe, okay, du hast ja ganz viele rechtliche Anforderungen. Foodtrucks, was gibt es zu essen, wie machen wir das? Und so, also da hat sich ein Riesenfass hinten dran aufgetan. Mittlerweile ist es so, wenn wir ein internationales Festival machen, brauchen wir immer ein Jahr Vorbereitungszeit. Mhm. Einfach nur allein auf der organisatorischen Ebene.
Ja,
so vom Aufwand her, von wo kommt der Strom her, die Wasserzuleitung, also so ganz pragmatische Dinge. Und dann auch, kriegst du das hin, dass du die Straße sperrst, dass alle Autos wegkommen und sich ein ganzes Straßenbild verändert. Also auch das Erscheinungsbild der Straße war uns wichtig, dass wir sagen, okay, die Straße sieht da nicht. Also es war tatsächlich eine Straße, die wir ausgewählt haben, die in Stuttgart nicht ganz so hübsch ist. Und wo wir sagen, okay, die ist eigentlich, da ist so viel Potenzial in dieser Straße. Und dann haben wir auf Balkonen gespielt von den Nachbarn und also wo das Straßenbild tatsächlich dann auch sich ganz arg verwandelt hatte und eine große Open-Air-Bühne war mitten in der Straße. Und genau.
Ihr habt es wirklich auf die Beine gestellt.
Das haben wir auf die Beine gestellt. 2016 gab es das erste Straßenkunstfestival. Und genau, die Jugendlichen sind aufgetreten, internationale Künstler sind aufgetreten. Wir haben ordentliche Fördergelder beantragt, also da war ordentlich was los. Und und das Spannende war natürlich, dass wir in dieser Thematik Flucht, Flüchtlingskrise, waren wir einfach dann doch schon fast vier Jahre dann schon dabei. Und das war was, wo nochmal wahnsinnig eine Fahrt aufgenommen hat. Und dann war es so, dass wir 2016 irgendwann auch gemerkt haben, okay, also ich war mittlerweile fertig mit dem Studium, das habe ich tatsächlich geschafft. Und dann haben wir gemerkt, okay, jetzt brauchen wir eine neue Struktur, weil die Musikhochschule konnte rechtlich nicht mehr Projektträger sein. War was für uns tatsächlich gut, weil das die Projektträger waren, weil das hat auch für Stiftungen, ist ein sehr seriöser Antragsteller.
Ja.
Und wir hatten dann tatsächlich auch das Glück, große Gelder von Stiftungen, von großen Stiftungen schon zu bekommen in frühen Zeiten. Und parallel auch schon Gelder von der Stadt Stuttgart zu bekommen. Also die haben uns Projektgelder auch schon bewilligt und so. Also da ging sehr viel parallel gleichzeitig so los. Und genau, aus dem heraus haben wir dann gesagt, okay, wir bauen einen neuen Dachträger, also Dachverband. Wir sind bei einem Verein untergeschlüpft und auch konnten dort auch die Räume als Büro nutzen und so weiter. Und dann hatten die aber intern so viele Krisen, weil die mit EU-Geldern ein bisschen anders umgegangen sind. Und dann war das ein bisschen schwierig, die Situation, wo wir gemerkt haben, okay, dreimal Vorstandswechsel, wir waren dann abhängig von denen. Und wo wir gemerkt haben, okay, unser Image ist was anderes. Also wir haben schon andere Kontakte mit Stiftungen und da müssen wir aufpassen. Und dann hat uns, also ich hatte noch parallel angefangen, bei Stuttgarter Musikschule zu arbeiten. Ich dachte, okay, ich muss mich irgendwie finanzieren.
Ja.
Und dann mache ich parallel Labyrinth. Drei Monate später habe ich schon gemerkt, das geht gar nicht. Das ist viel zu viel. Und die unsere Hauptstiftung, die Adi von Holzbrinck Stiftung, hat dann in einer Sitzung mich gefragt, ob sie mir nicht eine Stelle anbieten könnten.
Ach.
Das heißt, mir wurde eine Stelle angeboten für 3 Jahre.
Wow.
Für die Arbeit. Weshalb ich dann kündigen konnte bei der Stuttgarter Musikschule. Ich war total begeistert. Und aber auch.
Die haben finanziert, dass du es aufbaust, dass du die Zeit dafür hast, das richtig auf die Beine. Wow.
Ja. Und das war sehr faszinierend. Also auch so ein sehr vertrauensvolles Kuratorium bis heute hin. Also die unterstützen uns immer noch und es ist allen, das sind Herzensmenschen.
Wow.
Und das sind, ist auch die Stiftung, also unter anderem, wir haben wirklich nicht nur die, aber eine Stiftung, wo ich sage, die haben uns so oft auch gerettet.
Mhm.
Ja, in schwierigen Situationen, wo ich es nicht geschafft habe, Anträge rechtzeitig zu stellen oder wo einfach Finanzlücken sich aufgetan haben. Und da haben sie uns einfach über Wasser geholfen.
Mhm.
So, dass das Labyrinth heute so gibt, wie es gibt. Tatsächlich. Genau. Bei der Stiftung war es eben auch spannend, weil sie dann noch gesagt haben, sie will uns auch unterstützen, dass wir ein Unternehmen gründen. Und haben uns dann sozusagen auch in den nächsten Schritt da wieder geholfen. Und dann haben wir 2016 das Unternehmen gegründet.
Okay.
Und dann war aber irgendwann klar, okay, ein Unternehmen braucht auch laufende Gelder. Weil, also kann sich natürlich auch Spendengelder finanzieren, aber feste Stellen und so Geschichten wird schwierig.
Ja.
Ja, dann kam das nächste Thema, okay, wie kriegen wir eine institutionelle Förderung bei der Stadt Stuttgart? Nächste Ebene, Gemeinderäte, verschiedenste Fraktionen, alle von der Arbeit überzeugen, was man bei Labyrinth machen und so weiter. Und da haben wir dann 2018 eine institutionelle Förderung bekommen, was so wirklich faszinierend ist. Und wo wir noch sehr jung trotz dessen waren, mit dem, was wir gemacht haben und worüber die Stadt sehr früh ein klares Signal gesetzt hat. Und das haben sie dann nochmal erhöht, dass wir heutzutage da mit 200.000 einen Grundstock haben, aus dem wir die Arbeit heraus stemmen können. Gut, Luft nach oben. Also, wir arbeiten trotzdem immer noch sehr am Limit, aber und bräuchten eigentlich noch mehr Ressourcen, was das Finanzielle angeht. Aber
das ist ja der Wahnsinn. Ihr habt echt das von null aufgebaut, ne?
Ja, ohne Serverstruktur. Ich hatte Sticks, ich habe auf Sticks gearbeitet und habe immer, das Coolste war ich hatte keinen Computer, nichts. Ich habe im PC-Raum von der Musikhochschule immer die ganzen Anträge geschrieben und auf Sticks das alles abgespeichert und so. Oh, bis ich irgendwann festgestellt habe, ich musste ja auch nachher eine Dokumentationspflicht, Nachweispflicht und so weiter, habe mich komplett in das Thema Fundraising eingearbeitet und mittlerweile füllen wir dicke Ordner und ich kann buchen in Lexware. Also da habe ich ein Parallelstudium lernen können.
Ich kenne solche Zeiten auch als sehr kräfteraubend, ne, weil es zieht sich dann doch länger, als man denkt. Es ist viel Arbeit, es ist immer wieder auch so eine Willensaktivierung. Was hat dich denn da dran gehalten? Wie hast du es geschafft, da dran zu bleiben?
Ich würde sagen, durch die Menschen um mich herum. Also nach dem dritten Jahr habe ich ganz klar gesagt, ich mache das nie wieder. Also ich habe schon gemerkt, es steht und fällt mit meiner Person. Mhm. Aber es gab jedes Mal Menschen, die gesagt haben, nee, mach's weiter. Mhm. Und in dem einen Jahr weiß ich noch ganz genau, da waren es zwei Leute aus dem Team, die gesagt haben, Patricia, kannst du jetzt nicht aufhören? Da habe ich gesagt, doch, kann ich schon. Ich kann nicht mehr. So. Und dann habe ich gesagt, nee, da geht noch was.
Das ist ja eine Drohung.
Ja, aber sie haben tatsächlich auch gesagt, okay, wir gehen in die Co-Leitung, wir helfen und wir unterstützen. Also es waren zwei Menschen, die einfach diese Arbeit in den ersten Jahren ganz stark geprägt haben.
Ja.
Und dann war es so, dass ich mit der Unternehmensgründung eine Kollegin ist dann mit in die Co-Leitung eingestiegen und hat mit mir diesen ganzen Büropart aufgebaut. Und sie war Grafikerin und hat dann auch das Logo entwickelt und diese ganzen Webseite-Geschichten und so weiter. Also die hat da ganz, ganz viel. Also wir hatten, es war schon spannend, also wir hatten schon so viele Nachtschichten, aber es ist sehr kräftezehrend tatsächlich. Und ich würde sagen, das Ganze tatsächlich gäbe es heute nicht ohne meinen Mann. Ja. Also Tamás war derjenige, der immer wieder mich auch aus meinen eigenen Krisen heraus geholt hat und dann gesagt hat, hey, durchatmen.
Ja.
Nächster Schritt kommt. So.
Am Ende sind es die Menschen, ne?
Ja, genau. Es sind dann manchmal eben die Menschen, die dann sagen, okay, hier gibt es nochmal die 10.000 Euro, die dir fehlen. Ja. Dir schlaflose Nächte machen, weil du weißt, okay, du hast schon die Leute beauftragt, ohne das Geld zu haben. Bei Festivals zum Beispiel. Oder so Geschichten, wo ich einfach in viel Vorarbeit gegangen bin und wo ich so gemerkt habe, also das Netzwerk hat es getragen.
Ja.
Tatsächlich.
Ja. Toll. Nee. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, Patricia. Ja. Bedauernd gucke ich auf die Uhr. Ich glaube, es gibt noch viele spannende Themen. Du hattest nur angedeutet, was für eine spannende Geschichte allein es war, hier an die Häuser zu kommen oder an die Räumlichkeiten. Das lassen wir jetzt als Teaser so stehen.
Das war die heftigste Zeit meines Lebens.
Das ist wirklich verrückt. Du bist wirklich durch Höhen und Tiefen gegangen. Ne?
Da bin ich ordentlich gewaschen worden. Oh. Das war eine komplette... Also vielleicht nur ganz kurz allgemein, dass man weiß, wir haben eben dann 2018... Räumlichkeiten angemietet, die uns später gespendet worden sind. Mhm. Und wo wir eine Kernsanierung hatten in den Räumlichkeiten mit ganz viel Gegenwind in der Nachbarschaft, also nicht in der Nachbarschaft, sondern in der Eigentumsgemeinschaft zu kämpfen hatten. Und eben einfach einen sehr turbulenten Umbau und aber auch eine sehr turbulente Schenkungsgeschichte mit rechtlich absurden Themen. Mhm. Genau. Und da habe ich auch wieder ein Netzwerk gehabt, was das Ganze getragen hat. Mhm. Also wenn man gute Rechtsanwälte kennt, eine gute Rechtsberatung hat, dann kann man auch mit ganz schönem Gegenwind umgehen lernen. Mhm. So.
Ja.
Und ja, dann haben wir 2020 aufgemacht. Februar 2020, 20.02.2020.
Oh, toll, und dann kam der Lockdown.
Und genau, März 20.03. war der Lockdown.
Ist ja eigentlich Wahnsinn, ne? Dass so viele Widerstände musstet ihr erleben. Und trotzdem gibt es euch.
Ja.
Ich meine, das ist wahrscheinlich auch noch eine Geschichte für sich, wie ihr dann aufgemacht habt und der Lockdown kam. Ein soziokulturelles Zentrum lebt ja vom Publikum und dann war erstmal nichts.
Ja, aber mich hat er nicht so sehr geschockt tatsächlich, weil ich so viel davor erlebt hatte. Mhm. Also für mich war die Corona-Zeit nicht dramatisch.
Mhm.
Also ganz dramatisch, was alles passiert ist, so ganz gar keine Frage. Aber ich musste davor schon so viel lernen, wie man kreativ mit Herausforderungen umgehen kann.
Mhm.
Und wir haben recht schnell auch hier Konzepte und Wege gefunden, wie wir weitermachen konnten. Also das habe ich einfach auch für mich in meinem Leben gemerkt. Man findet Lösungen. Mhm. Wenn man auch nicht denkt, dass das Toilettenrohr da so gebaut werden kann, das kann manchmal so gebaut werden. Das sind so Insider. Ich erzähle das gerne mal in Ruhe, wenn sich jemand interessiert.
Vielleicht zum Abschluss noch an alle, die zuhören und Lust haben, mal den Ort zu besuchen. Ihr habt eine Website, die verlinke ich in den Shownotes natürlich. Da kann man nachschauen. Man kann ja hierher kommen, man kann wirklich gut essen. Ich durfte vor dem Interview Mittagessen mit Patricia, es war hervorragend. Ich kann es nur empfehlen. Das Kulturprogramm, ihr habt sehr viel im Programm. Man kann fast jeden Abend oder einfach viele Kurse besuchen, Aufführungen anschauen, das kann man alles sehen. Willst du noch auf irgendwas Besonderes hinweisen?
Auf was Besonderes hinweisen? Ich bin natürlich, mein Steckenpferd ist das Theater. Wir haben am 27. Juni unsere großen Aufführungen. Mhm. Also noch ein bisschen hin, aber gerne schon mal in den Kalender eintragen.
Also kommt im Sommer nach Stuttgart, es lohnt sich. Und es ist ja auch so schön, weil es in diesen Zeiten seid ihr ein Ort der Begegnung schafft. In Zeiten der Isolation und vielleicht auch der Angst vor dem Fremden, vor dem anderen, ist es hier möglich.
Auf jeden Fall. Und ich persönlich kann auch sagen, es gibt mir tatsächlich Kraft, Nachrichten anzuschauen, anzuhören und trotz dessen zu merken, es ist was anderes möglich.
Mhm.
Genau. Und kann nur ermutigen, geht da weiter eure Wege und setzt da viele leuchtende Sterne in diese Welt.
Wunderbares Schlusswort. Liebe Patricia, herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Ciao.
Danke dir, Tim. Ciao.